Hörenswertes, Ihr Podcast vom Bistum Erfurt
und der Katholisch-Theologischen Fakultät der Universität Erfurt.
Ja, vielen Dank für die herzliche Begrüßung. Ich möchte Sie alle herzlich willkommen heißen. Mein Name ist Marcellus Klaus, ich bin Propst und bischöflicher Kommissarius im Eichsfeld. Und ich bin im Vorfeld gefragt worden durch die Katholikentagsleitung, es soll auch ein Podium oder ein Gespräch zum katholischen Eichsfeld im Bistum Erfurt geben. Und wie das so ist, zwischen Tier und Angel überlegt man sich dann einen Titel, wie sowas heißen kann. Und da kommen solche Sprüche raus wie postvolkskirchliche Kirche. Zunächst, ich bin gerade gefragt worden von einer Gesprächspartnerin, wie viele sind denn aus dem Eichsfeld? Sie soll mal kurz die Hand heben. Also, können wir mal die Fenster zumachen, sind wir unter uns, genau. Nun bin ich als Nicht-Eichsfelder wahrscheinlich gar nicht dazu geboren, jetzt hier darüber zu referieren. Aber dennoch kurz mal zur Erinnerung, das katholische Eichsfeld, was ist das eigentlich? Heute wird vom Eichsfeld gerne gesprochen, vom Landkreis Eichsfeld im Norden. Kommen Sie ruhig noch rein, wir haben noch Plätze frei. Ja, das Eichsfeld, also in der Mitte von Deutschland, hat ca. 100.000 Einwohner und die Kreisstadt des Eichsfeldes ist Heilbad Heiligenstadt. Wir alle wissen, das Eichsfeld ist sehr ländlich geprägt, eine sehr schöne Gegend und wirtschaftlich gut angebunden durch die A38, die ja das Eichsfeld auch teilt, von West nach Ost durchfährt und dadurch auch in Deutschland gut vernetzt ist. Wenn wir von der Region des Eichsfeldes sprechen, dann müssen wir auf das historische Eichsfeld natürlich auch schauen. Was hier rot markiert ist, das ist das historische Eichsfeld. 1803 gab es da mal eine große Veränderung. Mit dem Reichsdeputationshauptschluss wurde auch das Eichsfeld geteilt. Die tausendjährige Zugehörigkeit zum Erzbistum Mainz wurde beendet. Der graue Teil, was den Landkreis heute ausmacht, kam nach Preußen und der nördliche, das sogenannte Untereichsfeld mit Duderstadt, wurde dem Herzogtum Braunschweig zugeschlagen. Kirchlich wurde das Eichsfeld dem damaligen Bistum Paderborn zugeordnet, das Obereichsfeld, das Untereichsfeld, wie heute immer noch zuständig dann zum Bistum Hildesheim. Was können wir noch sagen? Das katholische Eichsfeld, wir sprechen mittlerweile von 60-65%, die im Eichsfeld noch zumindest der katholischen Kirche angehören. Im Vergleich zu Thüringen, zum Bundesland, sind wir da noch in Thüringen sind ungefähr 7% katholisch. Das wird aber sehr durch den höheren Anteil im Eichsfeld natürlich auch dadurch auch aufgewertet. Es gibt auch in Thüringen mittlerweile Regionen, wo nur noch 1-2% katholisch auch sind. Das Eichsfeld ist in 3 Dekanate gegliedert. Es gibt 17 Vereine, aber zu diesen Vereinen gehören fast noch 100 Kirchorte. Und heute ist das Eichsfeld vor allen Dingen geprägt als eine Region, die sehr traditionell verhaftet ist, wo viele Wallfahrten stattfinden. Wir haben katholische Kindergärten, Altenpflegeheime. Wir freuen uns, dass Innovation passiert. Es gibt demnächst ein neues Caritas-Hospiz. Es gibt 2 große, Player für Werkstätten mit Menschen mit Behinderungen. Wir haben ein katholisches Gymnasium, kirchliche, jugendliche Sozialarbeit, die Bär Lampe zum Beispiel. Natürlich das Bildungshaus Marcel Callot darf man nicht vergessen als Zentrum für Bildung, für katholische Bildung, für Prägung und. Wenn man vom Eichsfeld neuerdings erzählt, berichtet man natürlich auch immer noch vom Papstbesuch. Auch hier können wir fragen, war jemand von Ihnen dabei in Etzelsbach? Sehen Sie, genau die Antwort eben. Ich bin neulich im Radio gefragt worden, was war denn das Besondere am Papstbesuch? Da habe ich die schöne Geschichte erzählt. Ich bin mit der Pfarrei Leinefelde zum Pilgerfeld nach Etzelsbach gewallfahrtet und da hat er seine 80-jährige Oma im Rollstuhl hingeschoben, über 10 Kilometer Stock und Stein, und hat gesagt, Oma, das erlebst du nie wieder. Das war für mich der Höhepunkt des ganzen Nachmittags. Ja, unvergesslich, diese Bedeutung des Eichsfelds, hat auch das Eichsfeld ja nochmal ins Bewusstsein auch gehoben als katholische Region. Und zumindest in Deutschland kann man sagen, wenn man vom Eichsfeld spricht, dann weiß jeder, was auch damit gemeint ist. Ja, das katholische Eichsfeld lebt in einer postvolkskirchlichen Kirche. Wir alle wissen, und Sie sind, wenn Sie ja hier beim Katholikentag sind, und wissen auch von zu Hause, es ist nicht mehr so, wie es früher mal war. Das Eichsfeld hat sich sehr stark verändert, sehr gewandelt. Und deswegen eine Volkskirche, so wie es vielleicht vor 20, 30 Jahren noch gewesen ist, ist es heute nicht mehr. Und deswegen können wir von Post, also von einer nachvolkskirchlichen Kirche sprechen. Und das wollen wir heute gemeinsam tun. Nicht im Sinne, dass wir alle bedauern, wie schlimm und furchtbar das jetzt alles ist, sondern wir haben uns darüber ausgetauscht. Wir wollen heute die Orte erschließen, wo katholisches Leben sich im Eichsfeld zeigt und wo christlicher Glaube gelebt wird. Und dazu habe ich nette Gesprächspartner gefunden, die heute mit mir gemeinsam hier diskutieren. Ich freue mich, zu meiner Linken sitzt Frau Franziska Basel.
Hallo.
Geboren 1989, also relativ jung, in Heiligenstadt, aufgewachsen im schönen Ort Wilbig. Frau Basel wollte seit ihrer Jugend einen Beruf ausüben, bei dem sie Kontakt mit Menschen hat. Sie hat ein FSJ absolviert in der Altenpflege und ist diesem Berufszweig auch treu geblieben. Hat dann die Ausbildung zur Altenpflegerin gemacht, hat als Pflegefachkraft viele Jahre gearbeitet, sich jetzt qualifiziert und seit Januar 2024 ist sie Leiterin der Tagespflege der Kape in Lengenfeld unterm Stein. Frau Basel ist alleinerziehende Mutter und stolze Mutter von zwei Kindern. Herzlich willkommen.
Dankeschön.
Ganz herzlich. Darf ich Frau Katharina Petzold begrüßen?
Hallo.
Jahrgang 95. Der weiß, wie alt man eigentlich ist, gell? Auch in Heiligenstadt geboren. Sie hat Politikwissenschaft studiert in Göttingen. Hat dann nach der Berufsausbildung, nach dem Studium zunächst bei der Caritas gearbeitet. Und ich bin sehr dankbar und stolz, dass sie seit 2023 das Büro gegenüber von mir eingenommen hat in der Propstei. Sie ist Dekanatsjugendseelsorgerin für das Dekanat Heiligenstadt, eine junge, dynamische Mutter. Ach genau, sie ist verheiratet, Mutter von zwei Söhnen. Und was ich hochinteressant finde, sie ist politisch als Christin aktiv bei der Partei Die Grünen, Bündnis 90 Die Grünen. Herzlich willkommen, Katharina. Der Jahrgang 95 ist nochmal vertreten. Kaplan Lukas Hennecke aus Bernderode. Dort aufgewachsen, hat Theologie studiert in Erfurt und Jerusalem. Danach hat er sich entschieden, nachdem er in Jerusalem war, er möchte auch Priester werden. Wir haben damals, Lukas, eine eindrucksvolle Priesterweihe erlebt, vor drei Jahren in Corona-Zeiten. Die kann man sich übrigens auf YouTube nochmal anschauen, wenn das mal ersehen will, alles mit Masken und so weiter. Also es war sehr eindrucksvoll. Und er ist als Kaplan in Leinefelde unterwegs, das ist auch eine Gemeinsamkeit, ich war auch mal Kaplan in Leinefelde. Ist auf den sozialen Medien sehr unterwegs, hat auch schon mal einen ZDF-Fernsehgottesdienst gehalten. Er ist als Jüngerpriester unterwegs und möchte mit Freude das Evangelium verkünden. Auch ihm ein herzliches Willkommen. Und zu meiner Rechten darf ich begrüßen Herrn Thomas Gabel. Der kommt fast schon in meine Richtung, Jahrgang 82. In Heiligenstadt aufgewachsen, nach dem Abitur ein Studium aufgenommen. Später hat es ihn dann in eine andere Richtung verschlagen, auch in die Altenpflege. Und heute ist er Einrichtungsleiter des Karlshofs in Birkenfelde, einer Altenheimeinrichtung im Eichsfeld. Auch er ist Vater von zwei Kindern, von einem Sohn und von einer Tochter. Herzlich willkommen.
Danke.
Neulich bei der Heimsteinkirmes wurde das Eichsfeldlied wieder gesungen und hinter mir standen dann die Kirmesburschen und alle legten bei der vierten Strophe das Hand aufs Herz. Wo felsenfester Glaube den Blick hebt aus dem Staube. Da dachte ich mir, Jungs, das glaubt ihr doch schon lange nicht mehr. Wir merken, dass das Eichsfeld sich verändert hat, gewandelt hat. Und Ziel dieses Nachmittags ist es heute, dass wir gemeinsam darüber diskutieren und uns austauschen, wo und wie wird heute geglaubt. Und was gibt uns in unserer heutigen Zeit Hoffnung und Zuversicht? Ich habe 6 Themenblöcke vorbereitet, wo wir ins Gespräch kommen wollen. Und der erste ist dazu das Leben im Eichsfeld. Es ist Heimat, es ist unser Zuhause. Vielleicht für Sie, die Sie mich nicht kennen, ich bin ja kein Eichsfelder, meine Heimat ist hier Erfurt. Aber mittlerweile bin ich auch zu Hause. Wenn ich sage, ich war nach Hause, dann war ich in der Heiligenstadt. Ja, was macht dieses Leben aus? Meine erste Frage an meinen priesterlichen Kollegen Lukas. Was bedeutet es für dich, als Priester im Eichsfeld zu sein und zu Hause zu sein?
Also ich erlebe im Eichsfeld und bei meiner Arbeit, dass da viele Möglichkeiten sind, um kirchliche und pastorale Projekte anzustoßen. Ich merke schon, dass da noch ein Vertrauensvorschuss für Kirche und für kirchliche Mitarbeiter da ist und vielleicht besonders für Priester da ist. Zum Beispiel, wenn man Projekte an Schulen starten will, an staatlichen Schulen, dann wollte niemand von mir dort ein Führungszeugnis sehen, irgendeinen Ausbildungsnachweis, irgendwas. Ich bin einfach der Kaplan von Leinefelde und natürlich, der darf sofort an dieser staatlichen Schule eine AG und ein Projekt starten. Das ist erstmal ein Vertrauensvorschuss. Oder wenn Projekte mit Kindern und Jugendlichen anstehen, wenn Jugendfahrten geplant werden oder religiöse Kinderwochen, habe ich noch nie gehört, dass Eltern gesagt haben, da darf mein Kind deshalb nicht hin, weil das Kirche ist. Da habe ich Angst wegen Missbrauchsfällen oder anderen Kritikpunkten. Da ist schon irgendwie noch so ein Vertrauensvorschuss da. Vielleicht besonders auch gegenüber Priestern. Zumindest habe ich immer mal wieder diesen Eindruck. Und auch wenn Kasualien gefeiert werden, also Beerdigungen, Taufen, Hochzeiten, da komme ich als Priester natürlich mitten in die Familien rein. Und auch da merke ich im Gespräch immer, dass ich irgendwie einen besonderen Ansprechpartner bilde. Also, dass die Leute, wenn ich bei ihnen in die gute Stube komme, verschiedene Fragen ansprechen wollen und auch das Gespräch suchen. Ich war letztens mal auf einer Hochzeit als Organist und eben nicht als Priester und auch auf der Hochzeitsfeier danach. Niemand wusste, dass ich Kaplan und Priester bin und es war eine ganz andere Rolle als vorher. Und ich habe gleich gemerkt, da ist jetzt nicht dieser Vertrauensvorschuss, der mir sonst als Priester entgegengebracht wird. Das ist die eine Seite. Also, da sind viele Möglichkeiten, im Eichsfeld was anzustoßen. Und auf der anderen Seite merke ich, besonders als Priester auch, dass viele illusorische Erwartungen an mich als Priester herangetragen werden. Als Pfarrer und Propst geht es vielleicht einem noch stärker so, der Pfarrer soll immer präsent sein. Wenn man nun aber nicht mehr einen katholischen Kindergarten hat, sondern 7 in der Pfarrei, wenn da viele auch staatliche Schulen sind und viele andere Einrichtungen, dann wollen die alle von einem, dass man zu ihrem Jubiläum, zu ihrem jährlichen Fest und zu allen möglichen Anlässen kommt. Und das funktioniert einfach heute so nicht mehr. Und damit ist man dann auch in negativer Weise konfrontiert als Priester. Also eigentlich freut man sich, man soll präsent sein dort, die Leute wollen, dass man kommt, freut man sich erstmal, aber man kann diesen Erwartungen nicht gerecht werden.
Ja, liebe Katharina Eichsfelderin, katholisch und politisch aktiv bei den Grünen, wie geht das eigentlich zusammen?
Ja, Eichsfelderin und katholisch ist ja nun nicht so ungewöhnlich, wie wir gerade mitbekommen haben, bei noch knapp 60% Katholikenanteil. Aber aktiv bei den Grünen, das ist, wie so vieles geht, über mitmenschliche Beziehungen. Ich kannte da mal wen, wo ich wusste, der ist aktiv. Ich habe mich umgeguckt während meines Politikwissenschaftsstudiums, wo kann man sich einbringen, was könnte eine Partei sein, die meinem eigenen Profil entspricht, wo ich mich mit den Zielen und Inhalten identifizieren kann. Und dann kam es halt dazu, dass ich auch jemanden kannte, der Mitglied ist bei den Grünen bei uns im Eichsfeld. Das hätte mir vielleicht mit anderen Parteien auch passieren können, wenn ich da jemanden gekannt hätte. Aber nun waren es halt die haben mich sehr freudig auch aufgenommen. Ich bin Mitglied geworden im Oktober 2018. Und wenn man, um nochmal zurückzukommen, jung, engagiert, weiblich ist, wird man auch schnell dazu angeleitet, auch Ämter zu übernehmen. Und da war ich 2019 schon auf der Kreistagsliste ganz oben und bin im Mai 2019 schon in Kreistag und Stadtrat eingezogen. Ein bisschen, wie ich immer sage, wie die Jungfrau zum Kind gekommen. Aber ja, und seitdem führe ich diese kommunalpolitischen Ämter sehr, sehr gerne aus. Und
Katharina, ich sagte schon, du bist in einem kleinen Südeichsfeld-Dorf groß geworden. Was hat dich geprägt? Warum lebst du heute noch dort? Weil viele Eichsfelder gehen ja auch weg.
Ja, richtig. Ich bin in einem ganz kleinen Ort im Eichsfeld groß geworden, in Hilbig. Wir sind knapp 500 Einwohner dort gewesen. Ja, das war schon ein sehr, sehr enges Familienleben dort. Die Gemeinschaft, mich hat auf jeden Fall auch geprägt, meine Familie, meine Großeltern, meine Oma, die auch wirklich sehr katholisch war und mich auch als Kind schon jeden Sonntag auch mit in den Gottesdienst genommen hat.
Ich lebe weiterhin auch gerne im Eichsfeld, weil wir halt dort einfach eine schöne Gemeinde sind. Jeder hilft einander, man kennt sich einander und man schätzt sich. Und als gerade die Familie, die dort ist, ist für mich ganz, ganz wichtig, gibt mir Beistand. Und ja, so wie sie damals für mich da waren, möchte ich heute auch für sie da sein. Und deswegen bin ich auch im Eichsfeld geblieben.
Ja, Thomas, du hast über Umwege zur Altenpflege gefunden, bist in diesem Beruf heute aktiv. Welche Rolle spielt die Herkunft als Eichsfelder dabei?
Ja, ich bin nach dem Abitur bin ich relativ zügig zum Studium, wie das so war. Man muss jetzt studieren, raus in die große, weite Welt. Und habe damals schon ehrenamtlich in Eichsfelder Werkstätten bei uns gearbeitet, in der Betreuung von behinderten und körperlich-geistig behinderten Menschen. Und habe dann studiert, ich sage immer so lachhaft, ich habe erfolglos studiert, also habe dann irgendwann eingesehen, das macht keinen Sinn mehr und irgendwie haben mir auch die vier Kirchtürme von Heiligenstädt immer gefehlt. Also der Heiligenstädter oder der Eichsfelder ist immer so, wenn er weit weg vom Kirchturm wird, da kriegt er Bauchschmerzen. Und das war bei mir auch so. Und ich habe damals nochmal einen Neustart gemacht und habe damals mir einen Sozialberuf ausgesucht, weil ich erstmal die christlichen Werte irgendwo gelebt habe. Natürlich bin ich jetzt nicht der regelmäßige Kirchgänger. Aber wir haben ja aus dem familiären Umfeld, wie es Franziska schon sagt, immer eine sehr familiäre Bindung und man kriegt es ja quasi mit der Muttermilch eingeimpft bei uns und kann sich quasi gar nicht gegen wehren, dass man katholisch wird. Und ich bereue es auch nicht.
Das ist immer gut.
Das genau. Ja, und bin dann halt wieder zurück ins Eichsfeld und habe damals meine Ausbildung gemacht und bei den katholischen Altenpflegenheimen Eichsfeld ganz bewusst, weil das für mich ein sehr großartiges Unternehmen ist und für mich auch diese christlichen Werte da doch sehr, sehr gut vertreten werden. Genau. Aber die Sehnsucht nach dem Kirchturm war immer das ganz schön.
Genau. Ne? Sehr schön. Ja, eine zweite Runde, das, was uns so prägt im Leben, im Eichsfeld, ist der Blick auf die Verantwortung. Ihr seid in euren Berufen unterwegs, aber in eurer Freizeit, gerade auch die politische, übernehmt ihr viel Verantwortung für unsere Region. Da wollen wir jetzt gemeinsam drauf schauen. Lukas, an dich die Frage, mit jugendlichem Charme verkörperst du eine jugendliche und dem Menschen zugewandte Kirche. Wie sieht deine Verantwortung für das Leben des Glaubens im Eichsfeld heute aus? Große Frage.
Große Frage. Also ich sehe meine Verantwortung schon darin, den Blick über das Sichtbare hinaus offen zu halten, ja, oder den Himmel offen zu halten. Gab es mal so ein tolles Lied, weil ich glaube, dass dieser Glaube und dieser Blick über den eigenen Tellerrand vielen Leuten gut tun kann, nicht nur in existenziellen Krisen, aber auch in solchen. Und ich bin davon überzeugt, dass dieses Offenhalten für so eine Perspektivveränderung, für eine Blickveränderung meistens nur nebenbei geht. Also dass es wenig bringt, sich auf den Dorfplatz zu stellen oder im Internet Impulse zu posten, die reine Inhalte vermitteln, sondern dass man als kirchlicher Mitarbeiter, als Priester Menschen begleiten sollte und bei diesen Begleitungen persönliche Beziehungen entstehen und damit auch eine Blickveränderung eintreten kann. Also Leute beginnen zu glauben, weil sie Menschen vorfinden, die auch glauben und dann denken, oh, diese Sicht auf das Leben kann mir selbst ja auch gut tun. Und deshalb sehe ich meine Verantwortung für das Eichsfeld eben auch darin, da Angebote zu schaffen, wo Menschen gemeinsam auf dem Weg sind und mit gläubigen Menschen in Kontakt kommen und so auch selbst dann vielleicht ihre Sichtweise auf das Leben und auf die Welt verändern.
Katharina, was bewegt dich als Christin, gerade politische Verantwortung auch zu übernehmen?
Ja, ich kann mich da eigentlich auch Lukas anschließen. Ich bin in sehr vertrauensvollem Glauben aufgewachsen und bin vom Naturell schon immer so gewesen, dass ich mich gerne engagiert habe, klassischerweise so Klassensprecherin war und da schon gerne Verantwortung auch in Gruppen übernommen habe. Und das habe ich auch immer auch gern gemacht. Und dann bin ich ja, wie ich eben sagte, zu dieser Kommunalpolitik gekommen, wo ich natürlich auch gespürt habe, dass ich in meinem Ort, in meiner Heimat, also vor meiner Haustür was bewirken kann. Also dass ich mit Zusammenarbeit mit anderen Menschen irgendwie Gutes tun kann und das auch spürbar wird für andere. Und wenn es nur ein Kinderspielplatz ist oder wir haben eine Hundewiese geschaffen oder wir haben es hingekriegt im Jugendhilfeausschuss, dass Jugendfahrten ein bisschen besser gefördert werden. Und das passiert nur in Gemeinschaft. Und da denke ich, da macht dann Verantwortung übernehmen auch Spaß, wenn man gemeinschaftlich an einem Ziel arbeitet, also auch über die Parteien hinweg
Und ich sag mal, als Christin heraus einfach zu sagen, es gibt Menschen, die können sich nicht so stark engagieren, die haben ganz viele andere Aufgaben. Und da sehe ich mich einfach zu sagen, ich habe die Ressourcen dafür und ich mache das gerne und deswegen setze ich mich dafür ein.
Vielen Dank. Ja, Franziska, Sie sind Leiterin einer, du bist Leiterin einer Tagespflege, das mit Kontakt mit vielen Besuchern, glaube ich, nennt man das, gell? Besucher,
Gästen
der Tagespflege, aber auch mit ihren Angehörigen. Mhm. Welche Erfahrungen machst du mit den dir anvertrauten Menschen und wie erlebst du dabei, was da ist, Verantwortung da zu übernehmen?
Ja, also ich sehe meine Verantwortung in meinem beruflichen Umfeld, also in der Leitung der Tagespflege, ganz klar erstmal in der Aufklärung. Ich merke immer wieder, dass viele Angehörige auch kommen und wissen gar nicht, was es für Möglichkeiten gibt für sie und auch für ihre pflegenden Angehörigen, also für die Pflegeempfänger, die sie haben, für die Menschen, die einfach Pflege brauchen aus ihrer Familie, sind meist überfordert und suchen Hilfe und Unterstützung. Meine Verantwortung liegt ganz klar in der Aufklärung, was gibt es für Möglichkeiten und wie kann ich helfen. Zum nächsten sehe ich meine Verantwortung auch dem Gast gegenüber, also unseren Menschen, die zu uns kommen, die Pflege brauchen, die auf Hilfe angewiesen sind, gut zu betreuen, auch im Rahmen vom katholischen Leben, dass wir auch gemeinsam je nach Jahreskreis unsere Feste dort begehen, dass wir regelmäßig auch einen Gottesdienst bei uns abhalten und auch als Leitung zu gucken, wer passt auch von den Mitarbeitern. Also die Verantwortung zu übernehmen, passen die Mitarbeiter auch in meine Tagespflege? Sind sie empathisch? Sind sie vertrauensvoll? Gibt es da vielleicht auch mal Schwierigkeiten und diese auch zu erkennen und anzugehen?
Thomas, du leitest ein Altenheim. Du hast sicher auch Verantwortung, die du wahrnehmen musst. Welche Rolle spielt dabei, dass es ein katholisches Altenheim ist?
Eine große Rolle. Grundsätzlich haben wir als Einrichtungsleiter oder als Leitungsposition im Pflegeheim eine Riesenverantwortung erstmal gegenüber unseren Bewohnern. Das ist einfach, das ist ja das, was unsere Aufgabe ist und gegenüber den Mitarbeitern. Warum es ein katholisches Pflegealtenheim ist, da brauche ich gar nicht so viel Verantwortung zu übernehmen, weil man muss wissen, in Birkenfelde, im Karlshof ist es so, Birkenfelde, die Struktur ist sehr, sehr katholisch geprägt. Jetzt kann ich nur ein Beispiel nennen vom vergangenen Mittwoch. Da wurde die Fronleichnamsprozession durch den Ort gemacht und der Endpunkt war im Karlshof. Also da wurde draußen ein Altar aufgebaut und da war die Abschlussveranstaltung. Ich wusste davon gar nichts. Also das läuft da so einfach, das ist ein Automatismus in Birkenfelde. Und dieser katholische Glauben wird da durch die Dorfbewohner mitgepflegt. Sie kommen auch zu uns in die Einrichtung, machen seelsorgerische Aufgaben. Ich glaube, zu der Frage kommen wir nachher nochmal. Und da ist einfach dieser katholische Glauben von einfach bei uns im Haus gelebt, ohne dass ich da groß in die Verantwortung gehen muss. Also das wird irgendwann mal spannend werden, wenn dann mal andere Religionen zu uns kommen, wie das dann weiter so umgesetzt werden kann, weil da bin ich schon mal sehr gespannt drauf, wenn das kommt und wie das sein wird. Und Ehrenämter, ja, die typischen Ehrenämter für einen Eichsfelder Fußball gespielt. Bei Jung und Union war ich ganz früher mal. Kennst nicht mehr.
Ja. Ja, die Frage nach dem Glauben, die Kirche verändert sich. Ne? Wir haben vorhin gesagt, wo früher über 100 Vereine im Eichsfeld waren, sind heute noch 17, viele Kirchorte. Ich bin mittlerweile auch 50 und bin aber auch einer der jüngeren Priester im Eichsfeld. Ne? Abgesehen von Lukas. Ne? Die Kirche verändert sich und ich vermute mal, dass die nächste Zeit wird das noch dramatischer werden, weil auch schlichtweg einfach kein Personal mehr da ist. Vieles wird nicht mehr bedient werden können. Und daher wollen wir jetzt schauen, dass wir jetzt nicht so ein bisschen pessimistisch werden, sondern wo sind heute vielleicht neue Orte des Glaubens zu finden. Ich sage mal ganz gut, wir haben Kirche gelernt, so wie sie gelernt haben und das verändert sich jetzt. Und welche Richtung geht es, unsere Blickrichtung, um zu entdecken, wo sind heute Orte des Glaubens? Und deswegen, Lukas, an dich die Frage, du willst ja Menschen vom Evangelium begeistern. Welche Orte des Glaubens machst du heute für dich neu aus?
Also ich gehe davon aus, dass früher die Orte des Glaubens leichter zu bestimmen waren, weil man irgendwie aus einer Gemeinschaft herausgekommen ist und aufgrund dieser Gemeinschaft gläubig war. Man ist in einem katholischen Dorf aufgewachsen, in einer katholischen Familie, und aus der Gemeinschaft heraus ist dann auch der Glaube erwachsen. Und ich gehe davon aus, dass es heute diese Orte nur noch sehr selten gibt und in Zukunft noch seltener geben wird und deshalb Menschen sich selbst persönlich und individuell solche Glaubensorte suchen müssen. Jeder und jede hat eine eigene Spiritualität. Und das erlebe ich bei uns in der Pfarrei ganz oft. Da, wo früher alle in den gleichen Gottesdienst am Sonntag gegangen sind, da ist fast niemand mehr. Und dafür bilden sich aber innerhalb der Pfarrei ganz verschiedene Gruppen, die ihre eigenen Spiritualitäten leben. Die einen organisieren Alpha-Kurse und Lobpreisabende, die anderen organisieren Projekte an Schulen, fühlen sich da im Religionsunterricht irgendwie in einer Glaubensgemeinschaft unterwegs. Wieder andere bilden Hauskreise, Rosenkranzgruppen, was es auch alles gibt. Und ich gehe davon aus oder erfahre so, dass diese Vielfalt steigt, weil Menschen sich zunehmend individuell ihren Glauben suchen. Also Glaubensorte sind für mich heute da, wo Menschen sich aktiv eine Gemeinschaft suchen, mit der sie Glauben teilen können. Denn wenn der Glaube nur bei dem Individuellen stehen bleibt und alle sagen, ich kann ja auch zu Hause beten, dann kann man oft beobachten, dass es irgendwann einschläft und der Glaube zumindest nicht an die nächste Generation weitergegeben wird. Also Glaubensorte sind für mich heute da, wo Menschen sich individuell ihre eigene Spiritualität suchen und dann auch eine Gemeinschaft finden, in der sie das leben können. Kann bei Chören sein, in Kinderchören, kann bei Ministrantinnen und Ministranten sein, kann in der Schule sein, kann wahrscheinlich überall sein, aber Menschen müssen sich diese Orte heute aktiv und selbst suchen.
Ja, Katharina, du bist in der Politik aktiv. Kann es sein, dass auch im politischen Geschehen es Orte des Glaubens gibt? Ein bisschen provokant. Kannst du vielleicht sagen, Mensch, hier und dort im politischen Geschehen gibt es auch die Erfahrung vielleicht, sage ich mal, des Heiligen Geistes?
Genau, das ist genau die Überleitung, die ich eigentlich nehmen wollte. Ich habe mal Praktikum hier im Landtag gemacht in Erfurt und da beginnt die Plenumswoche, also die Sitzungswoche, mit einem gemeinsamen Gottesdienst. Und das hat mich schon sehr beeindruckt. Klar, da sind nicht alle Abgeordnete, sind wirklich, weil 15 waren vielleicht da, aber aus auch unterschiedlichsten Parteien. Und das war für mich so ein, habe ich gedacht, das ist ja wunderbar, dass man sich hier, bevor man in die politische Debatte einsteigt, dass man sich hier irgendwie zum Gebet trifft. Und wo ich Orte des Glaubens spüre, ist da, wie du schon sagtest, da, wo ich merke, hier ist vielleicht gerade der Heilige Geist unterwegs oder hier wirkt er. Und zwar ist es, wenn etwas gelingt. Also wenn wir wirklich ein Vorhaben uns ausdenken im Kopf und sagen, das ist eine gute Idee und da gibt es viele Mitstreiterinnen und Mitstreiter, die daran arbeiten und irgendwann kommt man zu dem Punkt und dann hat man es geschafft, dann hat man eine Idee in die Tat umgesetzt und dann sind alle stolz und freuen sich. Ein gutes Beispiel bei uns in Heiligenstadt ist tatsächlich, das haben wir noch gar nicht so lange, wenn wir den Haushalt für das nächste Jahr, also sozusagen unsere Finanzplanung aufstellen, dann treffen wir uns vorher alle und haben ein großes weißes Board für uns und schieben die Posten so lange hin und her, bis wir sagen, jetzt sind wir damit eigentlich einverstanden. Und am Ende ist das dann so der Grundkonsens, der über das ganze Jahr trägt. Und wo ich sage, das ist für mich im weitesten Sinne ein Ort des Glaubens, weil man zusammenarbeitet, nicht streitet, also eben nicht, also inhaltlich streitet, aber nicht unfair miteinander umgeht, sondern ganz anders, sogar höchst fair miteinander umgeht. Und das kann man ruhig als Ort des Glaubens so deklarieren.
Vielen Dank auch für die positive Sicht der Kommunalpolitik. Ja, Altpflege ist ja immer wieder auch in aller Munde. Wir hören in den Nachrichten recht viel. Und natürlich gibt es auch immer wieder neue Projekte, was die Altenpflege auch ausmacht. Und da jetzt mal die Frage an Franziska. Gibt es denn ein solches neues Projekt auch bei euch in Lengfeld und Stein? Kannst du da was dazu sagen?
Ja, also ich persönlich setze mich auch sehr dafür ein, dass Alt und Jung wieder mehr miteinander agieren. Es ist ja leider so in der heutigen Zeit, dass die Generationen nicht mehr zusammenleben, so wie sie es früher getan haben. Ja, jeder arbeitet, jeder macht eigentlich so sein eigenes Süppchen, jeder möchte selbstständig sein und alleine leben. Pflegebedürftige Menschen gehen oft dann auch ins Pflegeheim, weil diese Pflege zu Hause nicht gewährleistet werden kann. Und Kinder vergessen den oder haben nicht mehr den Kontakt mit den alten Menschen, wie sie es früher hatten, wo man sich gegenseitig unterstützt hat in einem Haushalt und Jung und Alt einander geholfen haben und sich Genau, und ich setze mich sehr dafür ein. Es gibt eine Stiftung in Aachen, die nennt sich die Generationsbrücke Deutschland. Wir haben letztes Jahr 2023 begonnen, in unseren katholischen Altenpflegeheimen mit diesem Projekt zu starten. In diesem Projekt macht man eine Schulung mit einem Kindergarten zusammen und man bildet eine Gruppe von 6 bis 8 Kindern aus dem Kindergarten, aus dem Vorschulalter, mit 6 bis 8 pflegebedürftigen Menschen aus dem Pflegeheim oder halt auch aus der Tagespflege. Ziel ist es, dass man sich regelmäßig trifft, dass man eine Partnerschaft zusammen aufbaut und dieses Miteinander und Füreinander wieder fördert zwischen Jung und Alt. Es ist nun mal so, dass man auch, wenn man älter wird, Dinge vergisst. Man sieht nicht mehr so gut, man hört nicht mehr so gut. Und ich finde das so wichtig, dass Kinder lernen, dass es normal ist und dass diese Sozialkompetenz nicht verloren geht, zu helfen. Und das fördern wir mit diesem Projekt, indem wir uns regelmäßig treffen zusammen. Wir verbringen Zeit, also wirklich über den ganzen Vormittag. Wir machen Projekte zusammen, wir essen zusammen und ich glaube und ich bin mir ganz sicher, dass diese Kinder mit einer ganz anderen Sozialkompetenz fürs Leben gestärkt werden und auch, glaube ich, bewusster durch das Leben gehen werden und nur davon profitieren, alt und jung. Mhm.
Ist das sozusagen auch ein Ort des Glaubens dann?
Ja, auf jeden Fall. Also jeder glaubt ja sehr unterschiedlich in der heutigen Zeit und gerade die älteren pflegebedürftigen Menschen bringen so viele Erfahrungen und Geschichten von damals mit. Ich mache das ja auch schon seit ich 16 bin und ich höre so gerne zu und lerne. Und mir wird immer wieder bewusst, mit wenig damals gelebt wurde und wie glücklich die Menschen waren. Und das halte ich mir immer wieder vor Augen, weil das heute wirklich viel auch vergessen wird.
Mhm. Ja, Thomas, hast du schon angedeutet, Frau Leichnam, wissen wir jetzt, wird beendet in Würmfelde am Mittwoch, vor dem Altenheim. Was macht generell das Altenheim zum Ort des Glaubens? Was meinst du?
Das Altenheim hat erstmal alle unsere Altenheime, die wir betreiben, mit katholischen Altenpflegeheimen, hat jeder eine Kapelle. Und diese Kapelle sind der zentrale Ort des Glaubens bei uns. Also bei uns ist es so in Karlsruhe und Würmfelde, dass wir einmal die Woche die Messe haben. Und das ist auch immer ein Riesendrama, wenn diese Messe ausfällt. Also wir haben noch diese, nicht ein Drama, aber es ist eine gewisse Traurigkeit bei den Bewohnern zu merken, weil die meisten schon um 9:30 da sind. Und da merkt man halt schon, dass es so diese Generation, die auf diese Orte des Glaubens unglaublich Wert legen. Da ist, wie gesagt, jede Woche einmal diese Messe um 10 Uhr. Und was wir halt regelmäßig haben in der Kapelle, sind durch unsere Küsterin, die immer mal reinkommt, ich glaube montags und freitags, und betet mit den Leuten einen Rosenkranz. Wir integrieren das halt auch, diese Orte des Glaubens, auf den Wohnbereichen selber, weil in den Betreuungsgruppen angeboten wird auch immer, werden auch die Hochfeste mit gefeiert. Unser Namenspatron wird gefeiert am 9. November.
Baromeus.
Ich kann es nur schlecht aussprechen, Baromeus, genau.
Boromeus. Und der 4. November.
In der 9. Stimmt, wir feiern noch 5 Tage später. Genau, also wir haben sehr, sehr viele Orte und wir haben auch zum Beispiel oben bei uns, wir haben eine riesengroße Außenanlage und da feiern wir zum Beispiel jetzt in 3 Wochen unseren Gedenkgottesdienst, den feiern wir einmal im Jahr, wo wir das letzte Jahr Revue passieren lassen und für jeden verstorbenen Bewohner eine Kerze anzünden und das ist auch ein ganz spiritueller und ein ganz besonderer Ort des Glaubens für uns. Also wir haben ganz vielfältige Möglichkeiten im Haus.
Ja, wir wollen einen Schritt noch weitergehen nach den Orten des Glaubens, mal auf den Blick der Seelsorge heute schauen. Ich sage ja immer, mein Spruch ist, jeder von uns ist heute eigentlich ein Seelsorger. Mein Vater ist Tierarzt, was der nebenbei bei Katzen und Hunden mit den Leuten geschwatzt hat, unglaublich. Meine Mutter hat immer geschimpft, warum kommst du später aus der Praxis hoch, weil man wieder Seelsorge betrieben hat. Ich glaube, so mancher Friseur, so mancher Fleischer, Fachverkäuferin, wir alle sind eigentlich Seelsorger. Deswegen, Lukas, würdest du das bestätigen? Würdest du das auch so sehen? Oder hast du andere Erfahrungen gemacht?
Ich glaube schon, dass heute besonders viele Menschen als Seelsorgerinnen und Seelsorger wahrgenommen werden, aber dass das auch daran begründet liegt, dass wir als kirchliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter weniger Zeit haben, um wirklich langfristige Seelsorge zu leisten. Also in Jugendgruppen ist es manchmal noch möglich, über längere Strecken Menschen zu begleiten und damit Seelsorge zu betreiben. Aber in vielen anderen Fällen werden wir als Kirche doch irgendwie als Dienstleistungsorganisation wahrgenommen. Da ist ein Sterbefall, da ist eine Hochzeit, da wird Kirche angefragt und dann sieht man diese Leute einmal und danach nicht wieder. Und das würde ich dann nicht als Seelsorge, zumindest nicht als langfristige Seelsorge bezeichnen. Zum Friseur geht man öfter, zum Fleischer auch, als in die Kirche. Schön.
Katharina, du bist bei uns im Dekanat Jugendseelsorgerin und bist auch Referentin für die Kolping-Jugend in der Diözese Erfurt. Wie erfährst du dich als Seelsorgerin?
Ja, offiziell ja noch gar nicht so lange, sondern erst seit letzten Oktober. Aber das erste richtige Gespräch, was ich vielleicht mit Seelsorge überschreiben würde, war, als ich noch bei der Caritas war. Da habe ich viel mit älteren Menschen zusammengearbeitet in einem Projekt. Wir haben uns immer montags getroffen, zusammen gekocht und gegessen. Das war sehr schön. Und irgendwann nahm mich dann eine Frau mal an die Seite, ob ich mal einen Moment Zeit hätte, mit ihr zu reden. Und dann habe ich das auch gemacht. Ich wusste ja nicht, was mich erwartet. Und dann fing sie an, ihre ganze Lebensgeschichte zu erzählen, dass sie gerade so, dass ihr Mann so schwer krank ist und im Krankenhaus liegt und nicht mehr ansprechbar ist. Und alles, was, wie es mir ging, war halt so, sie nimmt mich als jemanden wahr, dem man das erzählen kann. Und das war für mich eine sehr große Wertschätzung. Und auch bei den Jugendlichen merke ich ganz schnell, das ist natürlich jetzt auch durch diese drei Corona-Jahre, das werden wir noch lange in der Zielgruppe spüren, dass ich da hinkomme in die Lern- und Freizeitbegleitung der katholischen Gymnasiums, 5., 6. Klasse. Und ich kam dahin, die kannten mich eigentlich gar nicht. Aber sie haben mich gesehen als jemanden, der keine Lehrerin ist, die mich bewertet, die irgendwie gar nicht im schulischen Kontext steht. Und die haben alles mir erzählt, was ihnen gerade auf der Seele lag. Und das war für mich, habe ich gedacht, Mensch, und seitdem komme ich einfach einmal im Monat hin und wir quatschen nur. Also das sage ich auch dann so. Und ich sage, wir können doch mal UNO spielen. Nee, wir wollen lieber quatschen. Also und dann quatschen wir. Ne? Und dann denke ich, dann ist das vielleicht die Seelsorge, die gerade gebraucht wird. Und dann nehme ich das sehr gerne an.
Franziska, wir wissen ja, im Eichsfeld wird die Familie ganz groß geschrieben. Wenn ich das von außen immer etwas beobachte, kann ich sagen, dass das ja was Schönes ist, aber manchmal auch für verschiedenste Familien auch zur Last wird. Was meinst du, ist Familie wie so ein Spannungsfeld zwischen dem Zusammenhalt, aber auch der manchmal auch den zu starken Verpflichtungen, auch ein Ort von Seelsorge?
Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, die Familie ist der wichtigste Ort der Seelsorge. Gerade der Familie traut man ja, hoffe ich, das meiste auch an und man redet ja viel miteinander und tauscht sich aus und ja, das finde ich ganz, ganz wichtig und gerade nicht nur die Familie, sondern auch darüber hinaus der Freundeskreis, dort wo man lebt. Es ist ganz wichtig, dass man sich jemandem anvertraut und dass man auch einfach mal zuhört, wenn jemand dir was anvertraut. In der Familie oder im Freundeskreis oder auch natürlich bei mir an der Arbeit. Also gerade in der Tagespflege merke ich das jetzt ganz intensiv auch, diese Zeit mit jemandem zu haben, auch wenn es beim Spazierengehen ist, einfach zuzuhören und zu hören, was belastet gerade. Und viel ist es ja auch diese Angst davor, jemanden zur Last zu fallen, wenn man zu Hause ist und will das eigentlich gar nicht und man weiß nicht, wie man damit umgeht. Also das ist für mich auch immer ein sehr großer Vertrauensbeweis und ich stehe da immer sehr, sehr gerne mit Rat und Tat zur Seite. Und Tagespflege bedeutet für mich auch die Verantwortung, die Selbstständigkeit auf jeden Fall zu fördern, weil die pflegebedürftigen Menschen ja so lange wie möglich zu Hause bleiben wollen und sollen auch. Deswegen sind wir sehr aktiv in der Tagespflege und fördern halt alle Kompetenzen, alles, was sie selber noch zu Hause machen, machen wir dort auch. Und wir wollen nichts abnehmen, wir wollen helfen und wollen es einfach beibehalten.
Also Seelsorge sozusagen im Sinne der Förderung und des Wachstums und ich würde auch mal sagen, des Reifens auch. Ne? Herr Thomas, hatte ich auch die Frage noch einmal nach der Seelsorge. Hast du schon ein bisschen was auch gesagt dazu? Seelsorge, machen das bei euch die Pflegekräfte alleine? Oder gibt es manchmal auch Hilfe von außen?
Also wir sind, glaube ich, alle personell, vom Einrichtungsleiter bis zum Verwaltungsangestellten, sind wir alle Seelsorger. Wo ich noch selber als Pflegefachkraft gearbeitet habe, war das zum Beispiel in der morgendlichen Grundversorgung bei den Leuten, kommt man ja auch ins Gespräch und da hat man eigentlich die Probleme der Leute wahrgenommen. Und das war, glaube ich, immer für die Leute sehr wichtig, dass wir auch da ein offenes Ohr haben. Und das ist ja auch, glaube ich, sind wir in unseren Häusern immer so Verfechter davon, dass wir immer den Dialog mit unseren Leuten, also dieses Satt-und-Sauber-Motto, was ja so in der Pflege immer propagiert wird, bin ich der Meinung, ist bei unseren Häusern nicht so, weil wir müssen über Kommunikation den Leuten täglich Seelsorge machen. Und ich finde immer, die größte Seelsorgerin in unserem Haus ist meine Verwaltungsangestellte. Die sitzt im Frontbereich vorne, was sie sich so den ganzen Tag auch von den Angehörigen für Sachen anhören muss und dann berät und macht und tut. Und da habe ich schon oft gehört, gut, dass sie die Frau vorne sitzen haben. Die hat uns viele Steine vom Herzen genommen. Natürlich ist die ursprüngliche Seelsorge begründet man immer mit dem Pfarrer oder mit der, ich kenne das doch aus dem Hospital, Heilige Geist, hatten wir drei Ordensschwestern. Die haben wirklich richtig noch Seelsorge jeden Tag. Das definiert man immer als Seelsorge. Aber ich finde halt, als Mitarbeiter betreiben wir eigentlich jede Stunde Seelsorge.
Ja, im Eichsfeld wird viel gefeiert. Wir alle kennen die Sportvereine, die Kirmes, Wallfahrten, Feuerwehr. Und überall sind auch kirchliche und religiöse Elemente dabei. Dennoch wollen wir jetzt mal etwas persönlicher noch werden. Ne? Also, was macht Ihren euren persönlichen Glauben aus? Und deshalb die gleiche Frage an alle. Was erfreut euch am Glauben? Und wo zweifelt ihr vielleicht? Wir fangen jetzt mal an bei Katharina.
Dankeschön. Ja, das ist natürlich eine Frage, da könnte man ewig lange drüber sprechen. Ich habe da großes Interesse dran, auch immer drüber zu sprechen, weil das ein Thema ist, was mich total interessiert. Ich habe jetzt durch diesen Stellenwechsel auch angefangen, nebenberuflich noch mich mit einem Theologiestudium zu beschäftigen, was natürlich nochmal ganz anderen Blick auf Glaubensinhalte richtet und vor allen Dingen auch so diesen Kindheitsglauben teilweise auch ins Wanken bringt. Wenn man dann so liest, ach, vielleicht war es doch nicht so, muss es so gewesen sein, um das zu glauben, was ich glauben will. Das ist ganz spannend zu beobachten. Aber ansonsten, was mich sehr hoffnungsvoll stimmt, das ist zum Beispiel hier an diesem Katholikentag einfach die Gemeinschaft. Ich war gestern im TC-Gebet bei der Nacht der Lichter. Wir waren total glücklich, ich und meine Jugendlichen, dass wir noch reingekommen sind. Für einige war es das erste TC-Gebet. Ich habe ihnen ein bisschen erzählt, was TC ist. Ich selber war zweimal da, einmal vor der Kommunion und einmal vor der Firmung. Und ich war so gerührt von diesem Gebet, einfach wie die Menschen zum Kreuz gegangen sind und da ihre Gebete mitgebracht haben, ihre Kinder mit zum Kreuz genommen haben und da für sich und ihre Kinder gebetet haben. Also es hat mich wirklich sehr angerührt. Und auch dann auf dem Domplatz zu stehen, gemeinsam den Abendsegen zu empfangen und sich in dieser Fülle zu spüren, wo ich sage, das ist so eine wichtige Erfahrung. Ich habe schon zu meinem Mann gesagt, so, also Würzburg ist gesetzt, aber da arbeite ich nicht, da will ich nur mit dabei sein. Was mich dann zweifeln lässt oder was mich ins Zweifeln bringt, klar stelle ich mir auch diese ganz großen Fragen mit dem, warum sind wir hier, was ist mein Auftrag, welchen Sinn habe ich hier. Aber was mich noch mehr so ein bisschen stolpern lässt, ist natürlich, wenn die Kirche, für die ich arbeite, in deren Verkündigungsdienst ich stehe, auch Leid verursacht. Das ist so der Punkt, wo ich sage, da muss ich schauen, wie ich das vor mir selber auch rechtfertige, wenn es Menschen gibt, die sagen, ich fühle mich in dieser Kirche nicht angenommen, ich fühle mich ausgeschlossen, ich fühle mich hier nicht so geliebt, wie ich bin, oder mir wird gesagt, dass ich nicht richtig bin. Und das ist natürlich gerade, wenn ich mit jungen Menschen zusammenarbeite, die ganz oft auch an einem Punkt im Leben sind, wo sie suchen, sich selbst finden müssen, kennenlernen wollen, wer sie eigentlich sind, was sie im Leben machen wollen, dann sind solche Momente natürlich dann schwierig, dass dann irgendwie zu, wenn dann die Konfrontation kommt, aber du bist doch in dem Verein oder du bist doch in der Kirche, wie kannst du da sowas zulassen? Das ist natürlich auch schwierig, wo ich dann auch keine Antwort drauf habe, um so Hoffnung und Zweifel mal so nebeneinander zu stellen.
Thomas, machen wir gleich weiter.
Katharina hat, glaube ich, vorhin abgeguckt, das ist genau dasselbe, was ich auch
gesagt habe. Gut, dass ich angefangen habe.
Du könntest nochmal eins zu eins wiederholen, aber wir lassen das mal so. Also das lässt mich auch manchmal zweifeln, was in der katholischen Kirche so teilweise passiert ist. Und was mich aber auch noch mehr zweifeln lässt, ist, dass der Glaube so auch missbraucht wird. Also es ist, es gibt ja heutzutage die Glauben an viele Sachen und es wird auch viel verkauft, was nicht glaubenswert ist. Und da müssen wir nur politisch gucken, da müssen wir nur auf der ganzen Welt gucken. Also diese ganze Welt, die ist so unruhig geworden. Und das macht mich auch, lässt mich auch manchmal am Glauben zweifeln. Persönlich den Glauben, wo ich wo Glaube Berge versetzen kann, ich will jetzt nicht so der ins Detail gehen, aber ich habe einen Sohn, der ist schwer krank und der ist mittlerweile 8 Jahre und wir haben damals eine Nottaufe gemacht in Göttingen auf der Intensivstation mit einem hochgeschätzten Diakon Freitag, der leider verstorben ist. Und diese Momente haben bei mir und meiner Frau damals massiv Berge versetzt. Und der Junge ist 8 Jahre, der lebt mit einem halben Herzen, das muss man sich erstmal überlegen. Und was ich noch besonderer fand, dass der Diakon Freitag wollte, hat auf der ITS wollte einen kleinen Altar gebaut haben. Und er war aber keiner da, der es konnte. Wer hat sich gemeldet? Die muslimische Krankenschwester. Die hat dann einfach einen Altar gebaut. Das fand ich unglaublich beeindruckend, wie Glaube auch über die Grenzen hinausgeht. Das war jetzt ein sehr intimes Thema, aber das hat damals bei mir sehr viel Glaube, sehr viel Berge versetzt.
Vielen Dank für das Zeugnis. Franziska, was hast du?
Ja, also bei mir geht das zu Hause schon los. Also ich versuche meine Kinder auch sehr zu prägen und zu glauben zu lassen, dass auch wenn sie schlechte Erfahrungen machen, dass es einen Sinn hat. Also dass alles, was man im Leben erlebt, aus einem gewissen Grund passiert und dich stärker machen lassen soll und dich fordert und fördert fürs Leben, wie man miteinander umgeht, wie man die Gesellschaft sieht und wie man selbst agiert im Umfeld und im Leben. Also ich denke, dass jeder heutzutage sehr individuell glaubt und die Hoffnung hat.
Ja. Lukas.
Tja, Freude am Glauben habe ich immer dann, besonders wenn ich merke, dieser Glaube hat was bewirkt. Wenn ich beim Trauergespräch bin oder in anderen Gesprächen und merke, das hat jetzt denen Trost gegeben, das hat denen Halt gegeben oder eben auch ihre Freude und Dankbarkeit verstärkt. Und Zweifel tue ich am Glauben dann aber auch manchmal, wenn ich christliche und kirchliche Gemeinschaften sehe, die sich gar nicht so christlich verhalten. Also wenn man in der Kirche unterwegs ist und in den vielen Gruppen, die es in den Gemeinden so gibt, auch in Jugendgruppen, da ist da natürlich das gleiche Streiten und Zanken und Konkurrenzverhalten wie anderswo. Und dann denke ich mir manchmal, hat es jetzt eigentlich was bewirkt, hier den Glauben verbreiten zu wollen, wenn am Ende doch die gleichen Streitigkeiten auftreten wie anderswo.
Ja, vielen Dank für die kleine persönliche Runde. Ich möchte nochmal meinen hochverehrten alten Bischof Franke zitieren, der sagte, dass man in Deutschland über zwei Dinge nicht spricht. Über das Gehalt und über den Glauben. Ich danke euch, dass ihr euch darauf eingelassen habt, zumindest mal kurz etwas von dem wiederzugeben, was wir auch im Herzen spüren. Ja, wir sind hier auf dem Katholikentag. Zukunft hat der Mensch des Friedens. Es wird viel diskutiert, es wird viel analysiert, es werden Prognosen abgegeben für die Zukunft. Ich habe manchmal den Eindruck, dass wir uns auch in der Kirche zu Tode analysieren. Und dennoch will ich noch die letzte Runde fragen, wie werden christliche Werte dennoch gelebt und wo zeigt sich das? Also wo sind, sagen wir, ganz kleine Neuaufbrüche für euch sichtbar? Thomas, kannst du einen Neuaufbruch in deinem Alltag entdecken?
Also ich sehe zum Beispiel Neuaufbruch an diesem Tisch ganz links, ja, dass junge Leute jetzt auch weiter missionieren und machen. Und selber in meinem Alltag sehe ich auch, dass ich, ich hatte mal so 15 Jahre keinen Kontakt zur Kirche, aber mittlerweile wieder geht man doch wieder vermehrt in die Kirche und sucht dort das Gebet. Das sind für mich so persönliche Neuaufbrüche, also ich bin immer noch ein überzeugter Christ, bin ich der Meinung.
Franziska, in der Tagespflege gibt es ja meist die gleichen Abläufe. Dennoch die Frage, spürst du Veränderungen zum Positiven hin?
Ja, also gleiche Abläufe sind natürlich sehr wichtig, die geben Struktur. Das geht los mit dem gemeinschaftlichen Abholen frühs, dem Frühstück, dem Mittagessen. Das sind auch wichtige Strukturen, die man auch der Tagespflege beibehalten soll, die Sicherheit geben. Aber natürlich bestimmen auch wir Mitarbeiter zusammen mit unseren Gästen dort, wie individuell die Woche gestaltet wird. Also je nachdem, was für Jahreskreis wir feiern anstehen, was sie sich wünschen, was für eine Zeit gerade ist, wird das wirklich sehr, sehr individuell auch bei uns in der Tagespflege gelebt. Ich erlebe auch, was mir auch Glaube und Hoffnung gibt, dass auch die Menschen untereinander in der Tagespflege sehr viel voneinander lernen. Ich sehe viel, dass am Anfang viel geschimpft wird und selber über sich gesagt wird, was man alles nicht mehr kann und wie schlecht es einem geht. Und dann sehe ich wieder, wie dann wer anders kommt und sie sitzen auf einmal am Tisch und sind ganz still und kommen dann zu mir und sagen, so schlecht geht es mir gar nicht. Also das ist sehr, sehr schön zu sehen. Sie lernen voneinander, sie helfen sich einander und sie geben sich auch Hoffnung. Und das muss man wirklich sagen, das ist sehr, sehr schön zu sehen, wie da auch wieder Glaube entsteht.
Wir alle wissen durch die Tagespolitik, dass wir in einem Land leben, was zunehmend politisch gespalten ist. Es gibt immer ganz unterschiedliche Richtungen. Wir alle kennen die Diskussion, das brauchen wir jetzt nicht auswerten. Dennoch an dich, Katharina, die Frage, gibt es für dich Neuaufbrüche dennoch in der politischen Kultur?
Ja, das ist natürlich wirklich eine spannende Frage, weil ich das ganz genauso sehe, dass es gerade immer schwieriger wird, sich miteinander zu unterhalten oder zumindest die Bereitschaft zu zeigen, dem anderen zuzuhören, vielleicht auch zu sagen, das ist ein Argument, da gebe ich dir recht oder hier korrigiere ich mich. Also dieses, dass man offen in ein Gespräch hineingeht, ich erlebe das viel, viel häufiger so, dass die Meinungen eigentlich feststehen und man will sie eigentlich nur noch dem anderen um die Ohren hauen, aber ist nicht bereit, selber die gegenteilige Meinung auch anzunehmen. Da ist es natürlich schwierig, nach Neuaufbrüchen zu suchen und die zu finden, aber da bin ich wieder bei der Kommunalpolitik im Kleinen, wo der Rahmen auch kleiner ist, da finden wir sie tatsächlich. Also wir haben ja jetzt letztes Wochenende doch einige Verluste hier in Thüringen gehabt zur Kommunalwahl und ich habe meine zwei Mitstreiter im Kreistag sozusagen verloren, die haben es nicht wieder reingeschafft, ich bin jetzt alleine noch dabei und da habe ich gedacht, oh, ich bin ein kleines grünes Licht, was mache ich denn jetzt hier noch in dem Kreistag, und dann habe ich 1-2 Telefonate geführt und dann riefen mich die an, die eigentlich sehr gut aus der Wahl rausgegangen sind und haben gesagt, aber wir würden uns riesig freuen, wenn du bei uns mitarbeiten würdest, und da habe ich gedacht, das ist ja toll. Also es geht wirklich um die Arbeit. Es geht jetzt nicht darum, dass man die Grünen jetzt abstraft, so, weil ich habe ja nicht ganz so viel im Bund auch mitzureden, sondern dass ich trotzdem als Person noch wertgeschätzt werde und meine Arbeit wertvoll ist und ich die jetzt da weiter einbringen kann. Also das sind schon so Momente, wo ich sage, da freue ich mich auch wieder auf die nächsten 5 Jahre, da irgendwie was für die Menschen vor Ort zu machen, weil ich weiß, ich bin nicht alleine und wir stärken uns alle im demokratischen Spektrum und wir arbeiten für die Sache zusammen. Und gerade jetzt mit Beginn der neuen Legislatur ist es ja auch ein Neuaufbruch.
Vielen Dank. Lukas, hatte ich die Frage, vielleicht kannst du es gar nicht mehr hören, gibt es Neuaufbrüche auch in deiner Arbeit, in unserem Laden?
Es gibt viele Neuaufbrüche. Fragen nach Erwachsene taufen letzte Woche erst oder eine Schülerin in der 8. Klasse, die aus Syrien stammt, die von Haus aus katholisch sind, aber nie einen Anschluss zur Gemeinde hat und jetzt Ministrantin werden will in der 8. Klasse noch und alles solche Sachen, die immer mal wieder passieren. Ich glaube, als Sonntagskatholik, Katholikin, ja, wenn man so Gottesdienst besucht, dann sieht man eher das Zurückgehen, aber wenn man dann noch mehr in den Gruppen und Kreisen unterwegs ist, dann sind da schon viele Aufbrüche, die man beobachten kann. Und diese Aufbrüche passieren meistens durch charismatische Personen, die sagen, ich leite da jetzt was an. Ob es Oberministranten sind, ob es Jugendleiter sind, ob irgendwelche anderen Leute, die Projekte gründen. Von daher, der Aufbruch muss nicht unbedingt hier am Tisch sitzen, sondern meistens sind es Leute, die Sachen anstoßen, von unten heraus. Also da sehe ich die meisten Aufbrüche, wo Leute aus der Gemeinde heraus was tun.
Ja, vielen Dank für die Antworten auf meine Fragen.
Sie hörten Hörenswertes, Ihr Podcast vom Bistum Erfurt
und der Katholisch-Theologischen Fakultät der Universität Erfurt.